Gnade sei mit euch, ihr Geliebten des Herrn. Heute soll es um folgende Frage gehen. Wie begegne ich Frustrationen und Überforderungen in meinem Leben und wie gehe ich eigentlich mit frustrierenden Situationen am besten um? Und frustrierende Situationen, ich glaube, die kennt ihr alle. Ich habe mal so überlegt, was kann ich jetzt heute am Anfang erzählen, um euch damit reinzunehmen. Auf der einen Seite frustrierend, auf der anderen Seite unverfänglich, sodass ich euch auch erzählen kann mit ein bisschen Abstand. Und da habe ich gedacht, ich erzähle euch von einer Situation, die ist über 25 Jahre her. Damals war ich 18 Jahre alt und naja, um die 25, über den Daumen. Auf jeden Fall lang genug her. 18 Jahre war ich alt und ich war damals verliebt in ein Mädchen namens Hanna. Oh, ja, Hanna. Hanna war ein tolles Mädchen, auch einigermaßen gut aussehend. Aber vor allen Dingen, was am tollsten war, sie hat echt Jesus lieb gehabt. So, das hat uns sehr geeint, das hatten wir sehr gemeinsam. Und ich war in sie verliebt für ungefähr 2 Jahre, ohne ihr das zu sagen. Ich wollte es nicht überstürzen. Also, das kann man mir, glaube ich, nicht vorwerfen, dass ich es überstürzt hätte. Und tatsächlich, irgendwann kam der Moment, wo ich gedacht habe, okay, überstürzen ist das eine, aber vielleicht sollte sie es irgendwann mal erfahren. Also haben wir uns irgendwann verabredet und ich habe ihr das dann erzählt und gesagt, Mohanna, vielleicht hast du es auch schon gemerkt, ich würde gern, dass du weißt, ich habe mich in dich verliebt. Und dann kam was, sie hat gesagt, ja, ich hatte sowas schon vermutet und weißt du, ich habe auch darüber nachgedacht und ich mag deine Eltern sehr gerne. Ihr lacht, aber vielleicht an der Stelle. In dem Moment wusste ich, das läuft hier in eine ganz schiefe Richtung. An alle unverheirateten Mädchen und Frauen unter uns. Für den Fall, dass irgendjemand mal zu euch sagt, dass er sich in euch verliebt hat, ja, bitte, ihr dürft ehrlich sein mit eurem Herzen. Und wenn ihr ihn nicht liebt und seine Liebe nicht erwidert, sagt es ihm, er wird es verkraften und irgendwann vielleicht vergessen. Aber wenn ihr mit seinen Eltern kommt, wird er sich nach 25 Jahren noch daran erinnern. Also redet nicht über die Eltern in diesem Moment, sondern über euch. So, und auch das, was nicht ist. Wie auch immer. Sie hat dann gesagt, ja, ich mag deine Eltern, aber nee, das wird nichts. Okay, das ist jetzt echt einige Jahre her. Meint ihr, ich traue, das war schmerzhaft, ja? Das war frustrierend. So. Meint ihr, ich traue dem noch nach? Ich war 2 Jahre verliebt. Was guckt ihr zu meiner Frau? Ja, ganz genau, das ist der Punkt. Ihr Lieben, ich habe da einen Haken dran. Das ist nichts, was mich heute noch frustriert oder den Schlaf raubt. Im Gegenteil, ich musste sehr lange darüber nachdenken, was mich so in meinem Leben frustriert hat, was ich euch so heute mal mitgeben kann, um überhaupt wieder dran zu denken. Denn der Punkt ist heute, ich habe die tollste Frau der Welt. Ja? Sie ist bildhübsch, klug, jetzt wird sie gleich rot, das hat sie auch eine Fähigkeit von ihr. Ja? Und sie liebt Jesus und Menschen. Ich liebe das, wie sie Menschen liebt und für Menschen da ist, vor allen Dingen für unsere Kinder. Es ist eine unglaubliche Frau. Okay, ich höre gleich auf. Ich habe hier noch was vorbereitet, Schatz. Okay, sie ist toll. Und ganz ehrlich, ich wäre ein Idiot, wenn ich heute noch Hanna nachtrauern würde. Ich würde hoffen, dass ihr mich mit Forken und Mistgabeln aus dem Dorf treibt. Ihr Lieben, Gott hatte einen Plan. Auch damals. Einen guten Plan. So. Ich hätte weder meine Frau, noch meine Kinder, noch würde ich euch kennen. Denn ich hätte das Ruhrgebiet wahrscheinlich sonst nie verlassen. Ich wäre gar nicht hier. Gott hatte einen Plan, auch mit dieser frustrierenden und schmerzhaften Situation. Und ganz ehrlich, es gibt noch Schlimmeres, weitaus Schlimmeres und Schmerzhafteres im Leben, was man erleben kann. Frustrierenderes. Und manche von euch haben solche Dinge auch erlebt, schlimmere Dinge. Ich muss an einen Freund denken, der von seiner Frau vor einigen Jahren verlassen wurde, von jetzt auf gleich, ohne eine Erklärung, ohne irgendein weiteres Wort. Plötzlich war sie nicht mehr da und er wusste nicht, warum. Der hat gelitten. Ja. Ich musste an Freunde denken, die ihren Job verloren haben, ganz plötzlich, ohne dass sie es hätten kommen sehen. So plötzlich war es vorbei. Oder an einen Freund, der tatsächlich ein Pastor, der in seiner Gemeinde war, die erste Gemeinde, die er hatte, und er fühlte sich wohl und er dachte, er hat ein gutes Verhältnis zur Gemeinde, auch viele Freunde, auch im Kirchenvorstand, es war eine gute Stimmung. Und er hat sich dann beworben auf die Stelle, weil das die erste Stelle, die wir so zugeteilt, danach musst du dich dann, wenn du da bleiben willst, auf die Stelle, auf der du bist, dann bewerben nach so 2,5 Jahren. Das hat er gemacht, und als der KV die Bewerbung gekriegt hat, haben die gesagt, hier, nimm sie mal zurück, wenn du dich wirklich bewerben willst, wir nehmen dich auf keinen Fall. Buff. Ja, das tat weh. So, alle Freundschaften plötzlich enttäuscht. Ich habe Kinder und Jugendliche, auch erwachsene Kinder kennengelernt, die mir erzählt haben, dass sie sich von ihren Eltern nie geliebt gefühlt haben. Und diesen Schaden hat man noch Jahrzehnte später gefühlt. So, wie wichtig ist das, wir haben das gerade gehört, wie wichtig ist das, dass Eltern und Großeltern ihre Kinder lieben? Das ist das Wichtigste, was wir tun können. Wo wir das versäumen, versäumen wir das Wichtigste. Ich bin Menschen begegnet und durfte Menschen begleiten, die schwere Krankheiten durchgestanden haben, die sogar an Krebs oder anderem gestorben sind und viel gelitten haben. Eine Freundin von uns wurde über Jahre von ihrem Mann betrogen. Ein wahnsinnig schmerzhafter Moment, als sie das erfahren hat. Es gibt viel Frustrierendes. Situationen, die lähmen, die überfordern. Und wo man sich fragt, wozu das alles? Wozu? Wozu nützt es? Woher kommt die Kraft für den nächsten Schritt? Und ist der nächste Schritt nicht sowieso vergebene Liebesmüh? Am Ende ist doch alles vergänglich. Wie ist es bei euch? Was frustriert dich in deinem Leben? Vielleicht gibt es jetzt was, vielleicht ist jetzt auch gerade nichts da, aber du erinnerst dich an was. Was gab es oder gibt es Frustrierendes in deinem Leben? Wo kennst du das, dass Situationen dich lähmen und dir die Kraft rauben, dich überfordern? Was gibt es, was dir die Lebensfreude nimmt? Was dich hindert, fröhlich zu sein? In der Gemeinde, auf der Arbeit, in der Schule oder zu Hause? Was nimmt dir die Kraft, der Mensch zu sein, der du bist oder der du sein willst? Ihr Lieben, es gibt Situationen, in denen wir das Gute nicht mehr erkennen können und auch nicht mehr darauf hoffen können, dass es mal gut wird. Und genau von solchen Situationen spricht der Predigttext heute. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne mit mir auf. In Prediger 12 oder auch je nach Übersetzung, manchmal steht Kohelet drüber. Ein guter Anfang ist, die Bibel einfach in der Mitte auffallen zu lassen. Dann ist man meistens eher bei dem Psalm. Wenn man dann ein bisschen weiter blättert, kommen die Sprüche und dann kommt Prediger. Ja? Ungefähr die Mitte. Und da findet ihr Prediger, Kapitel 12, Vers 1 bis 8, das ist heute Predigtext. Und ihr Lieben, vielleicht eine Gefahrenwarnung am Anfang. Manchmal, wenn man so bestimmte Dinge sagt öffentlich, muss man ja, oder ist es gut, schon mal Leute darauf vorbereiten. Kohelet ist echt depressiv. So, das ist ein wahnsinnig depressiver Text und ihr werdet das gleich merken. Ich lege den Predigttext gleich vor. Ihr dürft mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ansonsten bitte ich euch, denkt an was Schönes nebenbei. Irgendwie an Schmetterlinge, Blumenwiesen, vielleicht ein Einhorn, was über einen Regenbogen hoppelt oder so. Oder irgendwie sowas. Denn dieser Text ist echt, der kann einen schon melancholisch machen. Und wenn ihr heute euch ermutigt fühlt, Kohelet zu Hause nochmal nachzulesen, dann empfehle ich danach auf jeden Fall Gute Gesellschaft. Ja? Oder eine Komödie im Fernsehen gucken oder so. Aber irgendwas, was wieder aufbaut. Und jetzt seid ihr wahrscheinlich gespannt genug für den Predigttext. Prediger 12, Vers 1 bis 8. Denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Bevor sich verfinstern die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. An dem Tag, wenn die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen und die Müllerinnen müßig gehen, weil sie wenig geworden. Wenn sich verfinstern, die durch die Fenster sehen und die Türen zur Straße hin geschlossen werden, während das Geräusch der Mühle dünner wird und ansteigt zur Vogelstimme und alle Töchter des Gesangs werden gedämpft. Auch vor der Anhöhe fürchtet man sich und Schrecknisse sind auf dem Weg. Und der Mandelbaum steht in Blüte und die Heuschrecke schleppt sich mühsam dahin und die Kaper platzt auf, denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus und die Klagenden ziehen auf den Straßen umher, bevor die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug am Quell zerbricht und das Schöpfrad zersprungen in den Brunnen fällt. Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, alles ist Nichtigkeit. Und die Glocke schlägt passend zu diesem Text. Also wie bedeutungsschwanger kann man so einen Text vorlesen mit den Glocken? Ihr Lieben, ihr merkt das vielleicht, ich gehe jetzt nicht alle Bilder dieses Textes mit euch durch, da verschone ich euch, denn eins ist klar, eins nach dem anderen dieser Bilder in diesem Text will uns Folgendes sagen: Unsere Welt ist vergänglich. Wir leben in vergänglichen Umständen, alles ist vergänglich, alles ist der Vergänglichkeit anheimgegeben, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Wenn irgendwann kommen die schlechten Zeiten, es geht dir gut, schön. Morgen ist es vielleicht nicht mehr so. Alles ist vergänglich. Die Fröhlichkeit ist vergänglich. Die guten Zeiten sind vergänglich. Es werden die Zeiten kommen, an denen du keinen Gefallen hast und keine Freude mehr hast. Die Sonne verfinstert sich für dich. Regen kommt auf Regen. Deine Stärke ist von dir genommen. Und wir reden hier nicht nur übers Älterwerden. Es gibt Übersetzungen, die das mehr auslegen schon und die Bilder versuchen, während der Übersetzung zu erklären. Die gehen meistens in so Richtung, nur zu erzählen, nur auf das Älterwerden zu gucken. Und ich glaube, da merken das manche auch. Aber es ist nicht nur vom Älterwerden und Sterben die Rede, sondern wirklich alles ist vergänglich. Von der Geburt bis zur Urne und alles, was dazwischen ist. Alles ist vergänglich. Das ist die große Botschaft des Kohelet. So. Vielleicht wird deswegen so selten drüber gepredigt. Das ist wirklich das Thema. Alles ist vergänglich. Das Wort für Vergänglichkeit, was hier steht, oder für Nichtigkeit, kannst du beides übersetzen, das kommt 38 Mal in diesen 12 Kapiteln vor. 38 Mal. Das ist echt häufig. Und das Wort, was da eigentlich steht, ist im Hebräischen Hebel. Hebel bedeutet so viel wie Hauch, ja, kommt man fast von alleine drauf, ne? Hebel, Hauch, so kann man nicht bei jedem Wort machen, aber hier passt zumindest gerade. Hauch oder Nebel oder Dunst, so. Gemeint ist aber nicht so ein Nebel, der über den Feldern liegt, sondern dieser Hauch, der morgens, wenn du früh rauskommst, vielleicht habt ihr das heute Morgen sogar erlebt, ich weiß nicht, wann ihr aufgebrochen seid zum Gottesdienst, wenn du früh morgens rauskommst und es ist noch so ganz kalt, jetzt im Moment kann man es ja wieder erleben und du machst so, ja, was siehst du dann vor deinem Gesicht, ganz kurz, was siehst du dann? Ja, genau, so diesen Nebelhauch, diesen Dunst, für so einen Augenblick. Es ist fast zu wenig, um Nebel zu sagen, aber das ist Hauch, das ist Hebel. Das meint dieses hebräische Wort. Es ist da für einen Augenblick, du kannst es sehen, fast greifen, aber wenn du danach greifst, ist es schon wieder weg. Vergänglichkeit, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles im Leben ist Nichtigkeit. Das ist das, was der Prediger, was Kohelet uns als Botschaft mitgeben will. Und zwar nicht nur dein Leben ist vergänglich, sondern alles dazwischen. Wohlstand ist vergänglich. Reichtum ist vergänglich. Gesundheit, oh, das wissen viele von uns, ist vergänglich. So, und selbst wenn du wieder gesund geworden bist, auch das ist vergänglich. Erfolg ist vergänglich. Einfluss und Macht, oh, wie vergänglich sind die. Wir haben ja ein paar VW-Manager auch im Dorf. Ich kenne auch ein paar darüber hinaus. Jetzt gar nicht nur von VW-Managern reden, sondern überhaupt Menschen, die gewohnt sind, Einfluss zu haben. Wie schmerzhaft ist das zum Beispiel, in Rente zu gehen, auf einmal zu Hause zu sein und zu merken, meine Frau hat zu Hause immer das Sagen gehabt. Ich habe gedacht, das wäre anders und jetzt bin ich niemand mehr, der Einfluss hat. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Oh, das ist so schmerzhaft. Da zerbrechen Selbstbilder und manchmal Ehen dran. Vergänglichkeit der Vergänglichkeiten. Freude, sagt Kohelet, ist vergänglich. Und ihr Lieben, wie reagieren wir darauf? Wie reagiert unser Herz darauf? Ihr kennt doch solche Geschichten aus eurem Leben. Diese Momente, wo euch die Vergänglichkeit des Lebens und des Glücks plötzlich bewusst wird. Wie reagieren wir darauf? Eine Möglichkeit ist Lähmung. Lähmung und Frustration. Plötzlich sind wir wie in so einem Korsett. Wir fühlen uns wie eingesperrt im eigenen Leben. Wir wissen nicht mehr, was wir tun können. Wir sind gelähmt und bewegungsunfähig, nicht handlungsunfähig. Und es beginnt das Klagen und das Stöhnen, manchmal das Jammern. Und manchmal werden Menschen darüber bitter, so, über diese Gefangenheit, in der sie sich befinden, die Lähmung. Und was ist die zweite Möglichkeit? Manchmal führt diese Situation zu einem Hamsterrad, dass wir denken, ich muss mich nur mehr anstrengen. Ich muss nur ein gutes Konzept haben, muss gute Antworten haben. Ich muss mich mehr anstrengen, mehr leisten, dann kriege ich das schon hin. Und manchmal haben wir den Eindruck, es gelingt für eine kurze Zeit. Und dann merken wir, Kohelet hat recht. Vergänglichkeit der Vergänglichkeiten, auch unsere guten Antworten und Konzepte und unsere Leistung sind vergänglich. Alles ist vergänglich. Wie sehr hofft ihr, dass ich jetzt nicht arm sage? Das ist, Kohelet sagt hier Amen, ihr Lieben. Das Buch Kohelet hört ihr nicht auf, aber die Worte des Predigers hören auf. Das Spannende bei Kohelet ist nämlich folgendes: Das Buch Kohelet hat nicht Kohelet selbst geschrieben, sondern jemand anderes hat es aufgeschrieben. Wir finden, es beginnt am Anfang, man fragt sich immer, wer ist denn dieser Kohelet, dieser Prediger? So kannst du es übersetzen. Kapitel 1, Vers 1 steht, Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Damit beginnt dieses Buch. Das heißt, alles, was danach kommt, und es beginnt dann mit diesem schönen Satz, da merkt ihr den Bogen, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Alles ist Nichtigkeit. Er schlägt gleich den Bogen. Ne? Er beginnt so und er hört so auf. Er hat ein Thema. Jetzt fragt man sich, wer hat es eigentlich geschrieben? Was wir wissen, ist, es ist irgendwie ein Sohn von David gewesen, Nachfahre von David. Manche sagen, es könnte Salomo gewesen sein. Das spricht manches für. Denn es kommt am Ende nochmal so ein Hinweis darauf. Aber es muss nicht Salomo gewesen sein. Es kann auch ein Sohn von Salomo gewesen sein oder einer der anderen Söhne von David. Der hatte genug davon. Aber es war auf jeden Fall ein weisheitlicher Lehrer. Jemand, dem Weisheit sehr wichtig war. Und der redet jetzt bis Kapitel 12, Vers 8, bis dahin wird es aufgeschrieben von jemand anderes, dem Autor des Kohelet-Buches. Und dann gibt aber der Autor in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Versen nochmal so ein eigenes Fazit. Ja? Was kann man nach all dem sagen? Nachdem Kohelet über 12 Kapitel von der Vergänglichkeit gesprochen hat und dass alles vergänglich ist. Der Autor schreibt Folgendes. Und darüber hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis und erwog und forschte und verfasste viele Sprüche. Spricht manches vielleicht für Salomo, von dem sind ja auch einige Sprüche, also könnte sein. Er sagt weiter, der Prediger suchte wohlgefällige Worte zu finden und Worte der Wahrheit aufrichtig niederzuschreiben. Ja? Und dann sagt er aber Folgendes, die Worte der Weisen sind wie Treibstachel und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Und darüber hinaus, mein Sohn, lass dich von ihnen warnen, denn des vielen Büchermachens ist kein Ende. Und viel Studieren ermüdet den Leib. Also so ein richtig fröhlicher Geselle war der Autor des Kohelet-Buches auch nicht. Aber er sagt Folgendes. In diesem Buch steckt viel Weisheit und auch in der Erkenntnis, dass alles vergänglich ist, steckt viel Weisheit. Aber du kannst alle Bücher dieser Welt lesen, alle Weisheit dieser Welt lernen. Am Ende wirst du nur müde werden, denn sie ist auch vergänglich. Woran sollen wir uns halten? Der Autor gibt ein Fazit. Er sagt, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Also lasst uns auf das Fazit, die Zusammenfassung aller Weisheit gucken. Was ist die Zusammenfassung? Er sagt sie. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist die Zusammenfassung von allem. Wenn du wissen willst, bei allem, was wichtig ist, was ist das, was am Ende zählt? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das musst du wissen, um ein gutes Leben zu finden. So. Oder mit dem Wochenspruch aus Micha 6, Vers 8, wir hatten ihn vorhin gehört. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts anderes als drei Dinge. Das erste, Gottes Wort halten. Das zweite, Liebe üben. Und das dritte, demütig sein vor deinem Gott. Oder, wie es eigentlich da steht, demütig gehen mit deinem Gott. So steht es da eigentlich. Demütig gehen mit deinem Gott. Das ist das, was am Ende aus aller Weisheit und allem, was du lernen kannst im Leben, was zählt und was dir hilft, auch in frustrierenden Lebenssituationen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig gehen mit deinem Gott. Wie kann das gelingen? Erinnert ihr euch noch an den Anfang des Predigttextes? Erinnert ihr euch noch? Ah, ist verrückt, wie vergänglich Erinnerung ist, ne? Ich lese mal den ersten Vers des Predigttextes vor, denn er ist so wichtig. Denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre anbrechen, von denen du sagst, ich habe keinen Gefallen mehr an ihnen. So. Denke an deinen Schöpfer, bevor die schlechten Zeiten kommen. Bevor das Leben es nicht mehr gut mit dir meint und du das deutlich spürst. Bevor Not und Mangel und Vergänglichkeit kommen und dir bewusst werden. Denke vorher daran. Denn wenn du nicht vorher daran denkst, in der Not, das kennt ihr alle, da sehen wir oft nur noch die Not. Die Not unseres Lebens, auch die Vergänglichkeit, ist wie ein Bretterzaun, vor den wir gucken. Und wir können nicht drüber hinwegschauen. Wir sehen nur die Vergänglichkeit und die Schmerzen. Und wozu führt das? Es führt zu Frustration und Lähmung auf der einen Seite oder eben zu diesem Hamsterrad der Überforderung. Und deswegen müssen wir vorher gelernt haben, uns daran zu erinnern, dass es einen Schöpfer gibt, der es gut mit uns meint. Vorher. Und vorher meint, glaube ich, nicht, es meint auch ganz konkret in der Jugendzeit. Unsere Kinder und unsere Jugendlichen in unserem eigenen Leben, aber auch in unserer Gemeinde, unsere Enkelkinder, die sollten von Anfang an lernen, dass es da einen guten Schöpfer gibt, damit sie sich erinnern können. Aber auch wenn die Not in dein Leben hineinkommt, denk nicht als erstes an ein Konzept, wie du rausfindest. Denk zuerst daran, dass du einen guten Schöpfer hast. Das ist das Erste, was wir tun sollen. Was heißt das, einen Schöpfer zu haben? Ihr Lieben, jetzt verliert euch nicht in euren Gedanken. Zurückkommen. Du bist gewollt. Du bist geplant, liebevoll erdacht und planvoll erschaffen. Du bist kein Zufall. Das ist das, was wir manchmal denken. Das Gegenteil ist der Fall. Glaub nicht diesen, Entschuldigung, schwachsinnige Lüge, Klammer zu. Ihr Lieben, glaub das nicht. Es gibt einen Schöpfer und das heißt, du bist kein Zufall. Es gibt jemand, der dich wollte, der dich liebt und der dich erdacht hat. Epheser 2, Vers 10. Was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat dich geschaffen. Aber nicht nur, dass es dich gibt, ist sein Werk, sondern auch unsere Geschichte. Deine Geschichte ist sein Werk. Das steht auch in Epheser 2, Vers 10. Was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat alles, was wir tun sollen, schon vorbereitet und uns dafür geschaffen, dass wir einfach nur noch in der Geschichte wandeln, die er für uns vorbereitet hat. Was wir sind, ist Gottes Werk. Gott hat einen guten Plan und er verliert nicht die Kontrolle. Er hat die Kontrolle über jede Situation, in jedem Augenblick. Auch dann, wenn du es nicht siehst und wenn es sich anders anfühlt und ich weiß, ich kenne Geschichten von euch, wo ich weiß, es gibt diese Zeiten, wo es sich ganz anders anfühlt. Das heißt aber nicht, dass es anders ist. Gott behält die Kontrolle. In den Umständen sehen wir nur noch die Umstände. Wir sehen den Zerbruch, wir sehen die Schmerzen, wir sehen das Leid und wir vergessen, dass wir einen guten Gott und Schöpfer haben, der uns nicht nur irgendwann erschaffen hat, sondern der uns jeden Tag erhält und morgen erhalten wird. Micha, der Prophet. Ich bin echt dankbar, dass das heute Wochenspruch ist. Denn der Prophet Micha ist eigentlich ein Unheilsprophet. Ja? Das klingt so schön hier, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig gehen mit deinem Wort, mit deinem Gott. Das ist, klingt ja erstmal schön und was für ein netter Kerl, der Micha. Das hat Israel damals wahrscheinlich anders empfunden, denn der hat über Kapitel nur Unheil angekündigt. Ja? Und das ist nur das, was aufgeschrieben wurde. Wahrscheinlich hat er noch mehr im Palast von sich gegeben oder vielmehr dann in der Gefangenschaft. Also der hat echt, der hat Unheil, hat er angekündigt. Aber in der Mitte von allem, was schiefläuft, von allem Unheil, von allem Zerbruch, da hat Micha noch, ist er der Prophet, der noch eine andere Botschaft hat. Mittendrin ist so ein kleines Samenkorn. Zu wem, wisst ihr noch, als die Weisen aus dem Morgenland kommen, um von Herodes zu erfahren, wo der neugeborene König der Juden zu finden ist, der Messias, der Retter der Welt. Da sagt Herodes, keine Ahnung. Und da geht zu seinen Schriftgelehrten und die sagen, keine Ahnung, wir gucken mal nach. Und sie lesen in Gottes Wort. Und wissen Sie, wo sie die Antwort finden, dass der Messias in Bethlehem in Judäa geboren wird? Micha. In all dieser Ankündigung von Leid und Zerbruch hat Micha in der Mitte eine Botschaft. Gott hat einen Plan. Vielleicht seht ihr es jetzt nicht. Vielleicht dauert es noch lange, bis du das sehen wirst. Gott hat einen Plan. Er hat den Retter schon bestimmt und gewählt. Er wird kommen und die Welt auf den Kopf stellen. Er wird am Ende alles gut machen. Gott hat einen Plan. Und als er gekommen ist, ist er für die Sünde und die Trennung der Welt, er ist gestorben, er hat sein Leben gegeben. So gut ist dieser Plan, um zu zeigen, wie weit Gott geht und wie sehr er liebt und wie wichtig es du ihm bist. So. Und am Ende sagt dieser Jesus nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, das Letzte, was er zu seinen Jüngern sagt, wisst ihr, was es ist? Ihr dürft wissen, ich bin immer bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Ihr Lieben, Gott hat einen guten Plan. Im Zerbruch und in der Not sehen wir das oft nicht. Deswegen müssen wir es vorher lernen und uns immer wieder daran erinnern. Und das ändert alles. Wir hatten letzte Woche Besuch von einem Ehepaar. Ein Ehepaar, was ziemlich frustriert gerade war und ist an ihrer eigenen Gemeinde. Keine Sorge, es ist nicht unsere Gemeinde, auch wenn ich davon ausgehe, dass es auch bei uns frustrierte Ehepaare und Einzelpersonen gibt. Aber die beiden, die waren wirklich, man konnte das merken, die haben so eine Frustration mitgebracht. Und sie haben gemerkt, weil sie das Gefühl hatten, in unserer Gemeinde, da läuft vieles nicht so, wie es sein sollte. Und sie haben davon erzählt, und ich glaube, sie haben recht, da ist vieles, was im Moment nicht gut ist. Ja. Sie haben von ihrem Pastor, dem Gemeindeleiter, erzählt, den sie mögen, den sie schätzen, aber der gerade überfordert ist und manche Entscheidungen nicht gut trifft und treffen kann, auch aufgrund seiner Überforderung. Und da geht es nicht nur um Corona, das ist eine längere Geschichte. So. Und sie haben sich gefragt, wie sie ihm helfen können, wie sie unterstützen können. Und sie haben immer wieder erlebt, wie sie Ablehnung erfahren haben. Und nicht nur Ablehnung, sondern wirklich Verletzung und wie sie gelitten haben. Und man konnte das spüren in dieser Situation, als sie davon erzählt haben, ihre Frustration und ihre Überforderung. Und an einer Stelle, als sie davon erzählt haben, habe ich irgendwann gesagt, darf ich was fragen? Da habe ich gesagt, ja, klar. Sag mal, hat Gott die Kontrolle verloren? Nein. Okay. Das heißt, Gott hat die Kontrolle. Ja, absolut. Auch über diese Situation, an der ihr so leidet und die für euch so viel Schmerzen hervorruft. Ja, Gott hat die Kontrolle. Okay. Und hat Gott einen Plan? Ja, Gott hat einen Plan. Und hat er auch einen guten Plan? Auch mit dieser schweren Situation, die für euch so schmerzhaft ist. Ja, Gott hat einen Plan, einen guten Plan. Okay. Ist Gott gut? Ja, Gott ist gut. Und ist dann auch das, was ihr gerade leiden müsst, verfolgt das einen guten Plan, auch für euch, jetzt gerade? Ja, das tut es. welchen? Und in diesem Moment, guck mal, Schmetterling, Symbol der Auferstehung in der Kirchengeschichte, flattert durch den Raum. So gut ist Gott. Und in diesem Moment war das wahnsinnig, wahnsinnig bewegend, denn sie haben angefangen zu weinen. Die Frau vorher, bei dem Mann sah man die Tränen in die Augen steigen. Und das waren keine Tränen von Schmerz und Trauer, von Überforderung und Frustration, sondern es waren Tränen des Vertrauens, die daraus erwachsen sind, dass sie wieder neu einen Blick dafür gekriegt haben, dass Gott ihr Herz berührt hat in diesem Moment und sie erinnert hat an etwas, was sie wissen, dass er da ist, einen guten Plan hat und die Kontrolle nicht verliert, niemals. Und Leben, es war wahnsinnig bewegend, das erleben zu dürfen. Was Gott mit einem Herz machen kann, das sich daran erinnert, wie gut er ist. Was heißt das jetzt für uns, für euch? Ihr Lieben, wenn wir tatsächlich einen guten Gott und Schöpfer haben, der uns nicht nur irgendwann geschaffen hat, sondern auch jetzt noch die Kontrolle hat und einen guten Plan hat für unser Leben, ja, und der all das kontrolliert, was wir nicht kontrollieren können, was wir uns nicht mal vorstellen können, ihr Lieben, dann können wir gelassen uns an das halten, was der Autor von Kohelet, der die Worte von Kohelet aufgeschrieben hat, aber auch die Worte danach, was der uns mitgibt, nämlich, worum geht es? In allem Zerbruch, in allem, was wir nicht verstehen. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Oder wie der Prophet Micha uns das sagt, drei Dinge sind es, die für uns entscheidend sind. Das erste, dass wir uns an das halten, was wir von Gott wissen, dass wir sein Wort halten, weil sein Wort uns Orientierung geben will, auch in den schweren Zeiten. Dass wir als zweites aus dem leben, was er uns sagt, dass wir Liebe üben, miteinander und seine Liebe dann hineintragen in diese Welt, die seine Liebe so sehr braucht. Dass wir so miteinander leben, dass Gottes Liebe und sein guter Plan in unserer Gemeinschaft für jeden spürbar wird. Und das dritte, vielleicht das Wichtigste, dass wir Gott in allem, egal was passiert, vertrauen, dass er einen guten Plan und die Kontrolle hat. Denn genau das heißt es am Ende, demütig zu gehen mit unserem Gott. Das ist es. Aus dieser Haltung entsteht dann neues Leben und neue Perspektive. Und eine Haltung, in der wir nicht frustrieren und überfordert werden müssen von den schweren Dingen, die passiert, sondern uns getragen fühlen. Denn auch für dich, und ich meine dich, jeden Einzelnen von euch, für dich gilt, Gott vergisst dich nicht und er verlässt dich nicht, nicht einen Augenblick. Gott ist nicht planlos, er kennt deine Situation ganz genau und er hat mit dir und für dich einen guten Plan. Gott hat einen guten Plan für dein Leben und mit deinem Leben. Und das darfst du wissen in jeder Situation. Also, halt dich an ihm fest. Amen.